Der Winter ist zurück. Es ist schweinekalt. Ich wollte eigentlich trainieren, aber ich habe es mir verkniffen.
Ja, ich mag nicht trainieren. Ich bin froh, dass schlechtes Wetter ist.
Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich dachte mir, bei dem Regen und den Matsche draußen, dann bleibe ich einfach, fahre ich indoor ein paar Einheiten und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Da kann ich nebenbei noch ein bisschen Fernsehen gucken. Das ist gar nicht so übel.
Oder Podcast hören.
Oder Podcast hören, genau.
Gibt es einen guten?
Ja, Coffee and Chain Rings.
Stimmt.
Bin ich mehrfach darauf angesprochen worden.
Trigger an, Herz im Anschlag, Helm zu. Nichts hält uns auf, früh im Dunst, erste Spur in nassen Laub. Reifen singen, kalte Luft brennt tief im Bauch. Schlamm im Gesicht, doch das Grinsen bleibt. Wir jagen Höhenmeter, bis die Wolke reißt. Coffee und Chainrings, Feuer in den Adern, Staub im Blick. Freiheit in den Lungen, bei jedem Tritt. Wir fahren höher als der Alltag. Hier kommt Coffee und Chainrings. Koffein im Herz, Metall im Klang. Pedale wie Donner, die Berge werden lang. Das ist unser Schwur auf jedem Trail, den es gibt, yeah. Yeah. Letzter Schluck, Espresso schwarz wie Basaltstein. Drop ins Nichts, nur der Flow, wir zwei allein. Wurzeln, Felsen, jede Linie wie ein Plan. Doch im nächsten Augenblick reißt uns das Leben einfach mit. Coffee und Chainrings, Feuer in den Adern, Staub im Blick. Freiheit in den Lungen, bei jedem Tritt. Wir fahren höher als der Alltag. Hier kommt Coffee und Chainrings. Koffein im Herz, Metall im Klang. Pedale wie Donner, die Berge werden lang. Das ist unser Schwur auf jedem Trail, den es gibt. Wenn die Oberschenkel brennen und der Zweifel leise schreit, hörst du hinter die Rufe, unsere Meute, unsere Zeit. Jede Narbe an den Schienen schreibt Kapitel in das Lied. Wir sind mehr als nur ein Logo, wir sind Fahrtwind. Wir sind Team Coffee und Chainrings. Feuer in den Adern, Staub im Blick. Freiheit in den Lungen, bei jedem Tritt. Wir fahren höher als der Alltag. Hier kommt Coffee und Chainrings. Koffein im Herz, Metall im Klang. Pedale wie Donner, die Berge werden lang. Das ist unser Schwur auf jedem Trail, den es gibt. Noch ein Shot, noch ein Tritt. Bis zum Grad bricht nichts uns mit. Solange die Kette läuft, hören wir nicht auf.
Thomas, du bist noch ein bisschen im Sack wahrscheinlich, ne? Du bist Rennen gefahren am Wochenende.
Ja, nur ein bisschen. Ich bin ein bisschen Rennen gefahren und bin total im Sack, oder wie man das so schön sagen mag.
Das Alfsee-Wochenende. Ich kann mich noch erinnern. Bei mir ist es ein Jahr her, ich kann mich noch erinnern, aber ich will das gar nicht. Aber du hast eigentlich ganz gut performt soweit, ne?
Ja, das liegt immer in der Sichtweise des Betrachters, ne? Also ich bin zumindest zufrieden mit dem, was ich jetzt für mich abgeliefert habe.
Ja, aber dann kommt von mir der Einwand. Wir haben ja Salzkammergut-Trophy sind wir ja auch gefahren. Und dann haben wir eigentlich schon festgestellt, dass das eigentlich schon mörderbrutal ist, so lange auf dem Sattel zu sitzen. Und wie macht man dann gleich nächsten Jahr nochmal wieder so einen Fehler und versucht dann gleich 24 Stunden auf dem Rad zu bleiben. Thomas, das musst du mir erklären.
Ja gut, ich bin ja Salzkammergut-Trophy nicht gefahren.
Ach so, das war der Grund. Mal, hast du von den anderen nichts gehört, oder was?
Ja, Thomas war ja jetzt auch in der Pflicht. Der wollte ja letztes Jahr, da hat er gekniffen, genau. Wie die anderen beiden Experten auch. Dann haben sie sich alle drei dieses Jahr angemeldet und einer hat es geschafft, auch an der Startlinie zu stehen. Genau, müssen wir jetzt mal hier so ganz provokant genau, auch mal raushauen, ne?
Müssen wir mal raushauen, ne?
Ist ja so.
Genau. Ich bin ja gemeldet geblieben sozusagen. Ich habe den Startplatz vom letzten Jahr verschoben. Und zweimal verschieben geht halt nicht, ne? Deswegen war die Verpflichtung da zu fahren. Und ich hatte auch Bock. Also muss ich auch sagen, ich hatte eigentlich Bock, habe mich auch den Umständen halber relativ gut vorbereitet. Mir hätte nur mal einer sagen sollen, was das für ein Kurs ist, dann hätte ich vielleicht noch die ein oder andere Einheit, etwas andere Einheit einstreuen müssen und nicht einfach nur dumpf lange fahren.
Mich hat ja damals einer gewarnt, dass das nicht unbedingt die Strecke ist fürs erste 24 Stunden Solo. Also von daher, du wusstest ja, was auf dich zukommt. Die Strecke hat ja einen Ruf, dem sie wahrscheinlich auch wieder gerecht geworden ist.
Ja, definitiv.
Aber du, bevor wir da jetzt reinsteigen, der Weg dahin, dein Weg dahin, der war ja nicht ganz ohne Stolpersteine. Du hattest einen echt miesen Winter, warst ständig krank, hast Rücken gehabt, Hast Rückschläge erlitten, bist fett geworden.
Fett bin ich schon immer.
Und hast aber trotzdem das Training, so gut es ging, irgendwie durchgezogen und hast dich dann da an die Linie gestellt. Erzähl mal, wie war denn das im Vorfeld? Du hast mir ein paar Tage vorher hast gesagt, jetzt bist du aufgeregt.
Ich glaube, auf der Fahrt dahin habe ich das Gefühl gehabt, dass ich aufgeregt bin. Also vorher war ich gar nicht so aufgeregt, weil für mich war ja klar, gut, ich kenne 24 Stunden Solofahren, auch wenn es jetzt schon das letzte Mal 3 Jahre her war. Aber ich muss mir nur mein Video auf Instagram angucken, wie ich nach, zweitem 24-Stunden-Solorennen in Duisburg gesessen habe, der Alex mich gefilmt hat und gefragt hat, ob ich das nochmal mache, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Das Video zeigt mir immer, wie man sich danach fühlt. Ja, und der Weg dahin war so ein bisschen wirklich steinig, dadurch, dass immer, wenn ich lange trainieren wollte, gerade auch mit der Fahrt ins Trainingslager in Girona kein Kilometer gefahren. Boah, das war schon echt frustrierend, ne? Und ja, als ich dann hier zu Hause die ersten langen Einheiten gefahren habe, und dann eine Woche vorher nochmal so ein 8,5-Stunden-Turn gefahren habe, da war ich eigentlich so voller Zuversicht, ey, das wird schon. Genau, und so bin ich eigentlich auch an den Start gegangen mit einer relativ defensiven Einstellung. Ja, und eigentlich ja für meine Verhältnisse, sagen wir mal, gut präpariert, was das betrifft, um so ein 24-Stunden-Rennen zu fahren. Und vom Kopf her ist es ja so, man muss sich ein Ziel setzen, ne, wo drin immer das besteht, ob es um eine Platzierung geht oder ob es um die Menge Kilometer geht, die man fahren möchte, oder dass man nur Spaß haben will und sich dann lieber hinsetzt und grillt und nur 3 Runden fährt, wäre auch ein Ziel, ne, dass man einfach nur Spaß am Event hat.
Wie war es denn jetzt?
Ja, es war verdammt hart. Aber ich glaube, das sagt ja am Ende des Tages jeder, der 24 Stunden Solo gefahren ist und, sagen wir mal, die überwiegende Zeit Rad gefahren ist. Ich bin optimistisch reingegangen und ich bin ja bisher nur Solo Duisburg gefahren. Hatte mir gesagt, ich möchte auf jeden Fall über 400 Kilometer fahren. Und da hattest du mir ja schon gesagt, Hut ab. Und dann habe ich gedacht, naja, lass den T-Racer mal reden, ne?
Quatsch, geht viel zu viel, genau.
Genau. Ja, und dann ging der Start ja los, ne? Und dann bin ich die erste Runde gefahren und dann habe ich gedacht, puh, ich glaube, das wird nichts mit 400 Kilometer. Ja, und dann habe ich mit dem einen oder anderen Solofahrer, der so in meiner Range dann da gefahren ist, gequatscht. Und dann sage ich, und was hast du dir so vorgenommen? Der eine sagte, ja, 300. Dann sagte einer zu mir, ja. Sagt er, ich bin hier schon um Treppchen gefahren, da bin ich 350 gefahren. Habe ich gedacht, naja, vielleicht solltest du dein Ziel mal runterschrauben, realistisch. Und dann habe ich mir gesagt, so, du fährst 300 Kilometer. Und das war im Kopf eingebrannt. Ich will 300 Kilometer fahren, die 3 muss da stehen. Ja, und das hat halt dann als Motivation ausgereicht, das relativ gut durchzuziehen mit den üblichen Problemen und Schwächen, die so ein 24-Stunden-Rennen dann mit sich bringt. Ne? Dass einen Müdigkeit überrennt, man so ein bisschen in Sekundenschlaf fällt oder sowas.
Ich weiß noch, letztes Jahr, als du dann meine Rundenzeiten überprüft hast, bist du drauf gekommen, dass der T-Racer eine Runde ziemlich lange gefahren ist, 5 Stunden ungefähr, und dann hast du festgestellt, der hat gepennt, der Bursche.
Ja. In der
da musste ich mir ganz schön was anhören.
In der wichtigen Zeit hat er Nickerchen gemacht.
Hat Nickerchen gemacht, ne? Ja, genau, ja. Haben wir lange
Das habe ich ja im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, du hast dem T-Racer jetzt gesagt, man kann ja nachts nicht schlafen, ne? Aber als ich um 2 Uhr dann da durch den Wald gefahren bin, das geht ja sehr schlängelig durch den Wald, mit so kurzen, giftigen Rauf und Runter Dingern und irgendwie hat sich die Baumanzahl vermehrt. Also es waren nachts mehr Bäume wie tagsüber gefühlt. Ich habe immer gedacht, jetzt bist du vom Baum gefahren in irgendeiner Runde. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist vielleicht doch die Zeit, mal kurz einen Powernap zu machen.
Genau, das habe ich nämlich gesehen. Aber erst am nächsten Morgen, weil ich habe ja zu Hause schön im warmen Bettchen gelegen. Da habe ich gesehen, der Wade hat 3 Stunden oder so auf der Naht gelegen.
Naja, gelegen habe ich, ich habe gesessen und davon habe ich wirklich, ich glaube, ich bin weggepennt. Ich hatte mir einen Wecker gestellt, Worst Case auf 1,5 Stunden, weil ich wollte ja das Ziel 300 Kilometer, habe ich mir so ausgerechnet, 1,5 Stunden gehen. Ja, da ist dann irgendwie, bis ich dann wirklich wieder losgekommen bin, es war nämlich so schweinekalt, dann aus dem Warmen so sich wieder umziehen, was Trockenes anziehen, loslegen. Aber das hat schon eine Menge Überwindung gekostet.
Ja, Ralf, du bist letztes Jahr im Viererteam gefahren, ne? Da konnte man nachts ein bisschen mehr schlafen, glaube ich, oder?
Das war ziemlich entspannt. Ich hatte vorher auch einfach angekündigt, ich möchte nicht in der Nacht fahren. Das haben meine Partner haben das akzeptiert und ich bin dann halt tagsüber ein paar mehr Runden gefahren, ne? Und habe das darüber dann ausgeglichen. Und die haben wirklich das Eisern durchgezogen und sind in der Nacht gefahren und haben mir halt ein richtig langes Schläfchen gegönnt. Das fand ich sehr nett und das ist auch so eine Motivation gewesen, dass ich daran teilgenommen habe. Ja, gut, aber wenn ich das so höre, 24 Stunden auch alleine und dann, wenn du schon wirklich im Arsch bist und sollst dich dann wieder motivieren, ist noch kalt, so wie Thomas sagt, das muss fürchterlich sein. Also ich weiß, wie nölig ich werde. Ich bin mal 24 Stunden Rennen zu zweit auf den Nürburgring gefahren. Dann hieß es urplötzlich, ich soll nochmal 2 Extra-Runden fahren. Nee, das ist dann sehr, sehr schwierig, sich dann wirklich zu motivieren und dann wieder draufzutreten. Das weiß ich nicht, ob ich das möchte und ob ich das wirklich auch alleine durchziehen könnte. Nee, ich glaube, dann muss noch irgendwas passieren.
Alleine muss noch ein bisschen älter werden. Muss noch ein bisschen älter werden.
Ja, das kann vielleicht sein. Ne? Irgendwelche Zellen absterben im Hirn, die mich vor sowas hüten, das alleine durchzuziehen.
Mich hat heute jemand gefragt, warum macht man das eigentlich? Da habe ich keine wirkliche Antwort drauf gehabt.
Ja, Selbstkasteien, das hatte ich dir ja schon geschrieben.
Genau.
Nee, das brauche ich nicht. Aber manchmal ist es aber auch sehr eigenartig. Dann hatte ich mir geschworen, nach den 24 Stunden Rennen, was ich gefahren bin, braucht mich gar keiner mehr fragen, sowas mache ich nie wieder. Und dann hat es aber doch nicht lange gedauert. Dann bin ich mal in München im Viererteam 24 Stunden Rennen gefahren. Oh. Irgendwie ist diese Bereitschaft, wenn dich jemand anspricht und bittet dann und überredet dich, dann doch urplötzlich wieder da. Ich weiß nicht, warum ich das dann nicht einfach ablehnen kann, aber ist einfach so. Irgendwo ist man doch ein bisschen verrückt. Oder muss man, glaube ich, auch sein, um solche verrückten Sachen zu machen.
Also ich bin mir auch nicht sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Alfsee nicht mehr starten werde als Solostarter.
Was?
Nee, das mache ich nicht. Das habe ich aber schon in der Vergangenheit gesagt. Da bleibe ich auch bei. Aber wenn zum Beispiel so Duisburg oder München, gibt es ja nun alles nicht mehr, ne? Wenn das so Rennen sind, die so große Dinger, wo die Strecke vielleicht auch ein bisschen zahmer ist, sage ich mal. Oder Nürburgring, aber ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee,
gibt es auch nicht mehr als Mountainbike, gibt es nur noch als Rennrad. 24.
Wo man mal so ein bisschen auch rollen kann, wo man vielleicht auch mal die Konzentration nachts so ein bisschen in den Hinterkopf schieben kann und einfach so Blick auf unendlich und in sich gekehrt da einfach so stumpf seine Runden drehen kann. Vielleicht. Aber Alfsee fordert ja nun auf 3/4 der Runde 100% Konzentration. Das macht es unglaublich schwer, dieses Rennen.
Ja, und ich, was man sagen muss, also was ich total wirklich unterschätzt habe, sind die fiesen Rampen auf den Deich hoch. Und dieses Jahr haben sie nochmal irgendwie, keine Ahnung, einer sagte, dass das letztes Jahr etwas anders war. Da haben sie wie so beim Cross typisch im Deich so so leicht reinfahrend und dann in der Kurve aber direkt wieder hochfahrend so Rampen reingebaut auch. Oh, also puh, also das war echt und ja, ich weiß nicht, die Rampen, vielleicht wenn du 50 Kilo wiegst, dann musst du die nicht mit so viel Kraft hochtreten, aber sagen wir mal, ja, als Bergelefant oder etwas schwererer Fahrer oder kräftiger Fahrer musst du halt auch wirklich da Watt auf die Pedale bringen, dass du nicht rückwärts wieder runterrollst. Ne?
Der Bergelefant hat aber nicht solche stabilen Waden wie der Mr. Wade.
Ja.
Mich würde ja mal interessieren, Thomas, wie das geklappt hat mit der ganzen Elektronik. Weil ich hatte da so meine Probleme letztes Jahr.
Ja gut, da bin ich ja, sagen wir mal, da habe ich mich, oder andersrum, da habe ich mich ausnahmsweise mal gut vorbereitet. Also erstmal, was das Licht betrifft, unser Kollege Reini hat mir seine Lupine noch geliehen. Also ich habe zwei Lupine-Lampen gehabt. Reinhards Blinker habe ich vorne am Lenker gemacht. Und meine Pico habe ich mir auf den Helm gemacht. Und ja, und ich habe, glaube ich, 4-5 Wechselakkus tatsächlich mitgehabt. Aber ich brauchte keinmal einen Akku wechseln. Wahrscheinlich dadurch, dass ich nachts auch ein bisschen Pause gemacht habe, ne? Wie wir ja schon festgestellt haben. Und der Vorteil bei dieser Lampenkombi war, dass ich sie wirklich nicht im Vollmodus fahren musste. Also wirklich, ich habe zwei Fernbedienungen am Lenker gehabt, eine für den Helm und eine für die Blinker vorne. Und das war sehr charmant, dass du wirklich, wenn ich dann in den Wald reingefahren bin, habe ich die Blinker auf Vollmodus gestellt. Und als ich aus dem Wald zum Beispiel rausgefahren bin, habe ich sie wieder runtergeschaltet. Wenn man das einmal so ein bisschen, ja, ich habe es vorher jetzt nicht trainiert mit den Lampen, aber das ging recht gut. Und was auch gut war, ich habe mein Garmin, also tachomäßig, habe ich einmal in der, wo ich dann nachts ja gechillt habe sozusagen, habe ich den an den Akku gehangen, angelassen und an den Akku gehangen und da hatte ich auch keine Probleme. Genau, und ich hatte zwei kleine Rücklichter dran, die haben in der Startertüte war noch so ein kleines Rücklicht drin und dann habe ich eins gehabt. Habe ich zwei kleine Rücklichter dran gehabt. Also das hat alles einwandfrei funktioniert. Und einen Akku habe ich für die elektronische Schaltung, habe ich vorsichtshalber einmal auch in der Nacht gewechselt, als ich dann sozusagen im Depot war.
Den AXS-Akku, den hast du wechseln müssen?
Genau, genau. Nee, habe ich nicht wechseln müssen, den habe ich einfach vorsichtshalber gewechselt. Ich habe mir gedacht, bevor nachher noch irgendwie du deswegen einen Ausfall hast oder da nur als Single-Speeder weiterfahren kannst. Ich hatte zwei Akkus, also einen Ersatzakku mit und der war voll geladen. Da habe ich gedacht, komm, packst du den jetzt dran. Hast du einfach ein besseres Gefühl, genau.
Wie war es sonst technisch so? Bist du gut durchgekommen oder gab es irgendwelche Ausfälle?
Ja, jetzt muss man ja sagen, das, was Elektronik betrifft, habe ich ja alles super im Griff gehabt. Aber wenn man dann an den Start geht und vergisst sein, ich habe so ein kleines Pack, wo meine Pressluftpatronen drin sind und mein Werkzeug. Und wenn man das dann in der Tasche liegen lässt und dann an den Start geht und irgendwann habe ich dann gedacht, da war so ein bisschen so eine Stelle, die war so ein bisschen, ja, nicht mockig, sondern so lehmig irgendwie, aber die war immer so, dass du so hin und her geschwommen bist. Und genau an dieser Stelle habe ich einen Platten gehabt. Habe ich gedacht, naja, das war ja jetzt der Boden. Nur leider war das immer noch schwammig, als ich dann auf festeres Geläuf kam wieder. Ja, und dann habe ich gedacht, ah super, du hast ja einen Plug vorne im Lenker drin. Dann habe ich das Ding rausgeschraubt. Hab gedacht, naja, kleine Loch, scheiße, die Milch dichtet nicht so richtig ab, müsste sie eigentlich. Dann habe ich gedacht, okay, Vorderrad hast du neu gemacht, Hinterrad nicht. War vielleicht ein Fehler, ne? War nicht mehr so viel Milch drin irgendwie. Dann habe ich den Plug reingemacht. Ja, und ich habe den Plug so gut reingemacht, dass der Plug im Reifen verschwunden ist. als ich dann die Gabel rausgezogen habe, dann ging und dann war es leer. Und dann stand ich da, das war so ungefähr, ich glaube so bei Kilometer 4 oder 5 von der Runde. Dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt schlecht. Dann läufst du jetzt mal. Dann bin ich angefangen, so leicht zu joggen. Habe ich gedacht, so ungefähr knapp 12 Kilometer ist die Runde. Das wird ja ein langer Marsch. Ja, dann kamen glücklicherweise einige vorbei, ob sie mir helfen könnten. Habe ich immer gefragt, habt ihr irgendwie Pressluft, habt ihr einen Plug mit? Ne, hatte aber keiner. Und dann, ja, dann kam ein netter Einzelfahrer, Solo-Starter-Kollege vorbei, der Holger. Und der sagte, kann ich dir helfen? Ich sag, ja, wenn du das oder das hast. Sagt er, ich habe einen Schlauch mit, einen Tubolito-Schlauch. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, Tubolito, das gibt ja nichts. Haben wir ja schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, ne? Du hattest auch schon mal Tubolito, Thomas, ne?
Noch nie.
Oder sowas Ähnliches.
Das war Revoloop.
Also Revoloop. Aber
das war nicht das Problem des Schlauches, dass das nicht funktioniert.
Also es war das Ventilproblem.
Das war das Problem der nicht kompatiblen Pumpe mit dem Ventil.
Okay, gut. Also genau, er packte den Tubolito aus und dann sage ich, Holger, hast du denn noch Werkzeug mit? Ich kann mein Hinterrad gar nicht rausmachen. Da sagte er, ja, ich helfe dir. Und dann, das war echt toll, da habe ich mich gefreut, da haben wir ja zusammen das Problem gelöst. Wie es dann so ist, wir haben den Reifen, der ging relativ gut runter, den Schlauch reingemacht. Puh, aber so ein Tubolito aufpumpen ohne Pressluftpatrone, ne? Beim 24-Stunden-Rennen, das ist echt eine Herausforderung. Und dann war der Holger glücklicherweise so nett und sagte, du, ich helfe dir beim Pumpen. Da habe ich gesagt, super, dann haben wir uns abgewechselt beim Pumpen, bis der Schlauch voll war. Genau, dann, also so ein bisschen, dann konnte ich den Reifen wieder draufziehen. Ging auch gut, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, hoffentlich geht der jetzt nicht kaputt, weil der ist ja wirklich sehr dünnwandig, dieser Leichtschlauch. Aber es hat alles geklappt. Ja, und dank Holger konnte ich dann, ja, ich weiß nicht, ich habe ungefähr, weiß ich nicht, 3/4 Stunde dadurch verloren oder insgesamt, dann mit Laufradwechsel. Ich hatte Ersatzlaufräder im Auto, aber dadurch, die sind aus meinem Monster-Gravel gewesen. Dadurch, dass ich aber gedacht habe, die brauchst du sowieso nicht, habe ich natürlich nicht die 160 mm Scheiben, die da drauf sind, vorher umgebaut auf 180. Hatte nämlich nur die Ersatzscheiben noch mitgenommen. Ja, und dann durfte ich am Auto erstmal noch die Scheibe wechseln, bevor ich das Laufrad dann eingebaut habe.
Wie lange, du hattest dein 30-jähriges Mountainbike-Jubiläum ist schon eine Weile her. Ja. Junge. Ein Anfängerfehler nach dem anderen.
Ja.
Also wenn du das keine Fehler halt gemacht hättest, dann wärst du 400 Kilometer locker gefahren, oder was?
Ja, gut, das bezweifle ich stark, aber sagen wir mal, ich wäre vielleicht 3 Runden mehr gefahren, maximal.
Ja, aber zu einem Rennen antreten und vorher das Tubeless-Setup nicht neu aufzusetzen, das kenne ich eigentlich nur vom Ralf, der mit einem Urvertrauen dann in sein Material immer an den Start geht.
Ja, bin ich auch, siehst du? Habe ich vom Ralf gelernt.
Ja, aber auch das ist ja
darum nicht immer gut gegangen. Ja, ich sehe auch so, dass ich einmal den Akku leer hatte, weil es leuchtete grün, dann fährst du damit los. Dann war in der zweiten Runde war dann leider schon alle.
Ach, bist du Single-Speed gefahren, ne?
Ja, dann bin ich, ich hatte ja Partner, die mich dann nach einer Runde abgelöst haben. Das war das eine und das zweite war super vorbereitet. Die Lampen hätte man auch dementsprechend nochmal richtig aufladen sollen. Aber ich hatte ja zwei dabei. Einmal die Stirnlampe und einmal die Lenkerlampe. So, da dachte ich mir, ja gut, ist noch nicht richtig dunkel, fährst du mit der Lenkerlampe los. Lenkerlampe war natürlich auch nicht frisch geladen. Boff, alle. Okay, jetzt schaltest du einfach deine Headlamp an. So, dummerweise habe ich bei den Aktionen habe ich mir den Stecker hinten rausgezogen von der Lampe und ja, toll. Dann bin ich halbdunkel da durch das Wäldchen gefahren. Gott sei Dank war es noch nicht richtig dunkel, aber das waren auch so Fehler, die haben ja schon erstmal so eine kleine Schrecksekunde erzeugt. gut, dass man dann mit mehreren da ist, die dann nach einer Runde dann gleich wieder einspringen können.
Jedenfalls hat dir jemand geholfen, den du vorher in keinster Weise kanntest. Das muss man hier nochmal herausheben, Thomas.
Genau. Also ich kannte den Holger nicht. Also der Holger kannte mich oder uns durch unseren Podcast. Genau, und deswegen, Chapeau, Holger, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätte ich, glaube ich, keinen Spaß mehr gehabt und ich weiß nicht, ob ich, wie ich das Rennen dann beendet hätte, mit welcher Motivation.
Ralf, du bist damals im Viererteam gefahren und dein bislang längstes Rennen, ist das dann die Salzkammergut-Trophy?
Das muss ich mir überlegen, ich glaube, ja, so am Stück auf alle Fälle. Ich bin irgendwann mal so ein 8-Stunden-Rennen noch gefahren. Das weiß ich, das habe ich noch so dunkel im Harz, war das, glaube ich. Ja, und dann halt 24-Stunden-Rennen im Zweierteam. Das war auch hammerhart.
Ja, das glaube ich.
Ja, gut, neben Ring war dann auch Rennrad. Da gab es dann ja natürlich noch andere Hindernisse, die so ein bisschen im Kopf hängen geblieben sind, die nicht so einfach waren. Wenn du diese Fuchsröhre da runtergefahren bist mit 100 km/h, das war schon gruselig. So morgens mit Raureif auf der Straße. Oh. Aber trotzdem, das ist lange her. Aber ja. So schnell wird mich, glaube ich, keiner zum 24-Stunden-Rennen überreden.
Ja, lass uns mal das Thema 24 Stunden abschließen. Vielleicht noch kurz mit dem Hinweis, dass die Strecke oder dass die Veranstaltung am Alfsee ja schon herausragend gut ist im Vergleich, dass es da nichts zu meckern gibt, Thomas. Ich war letztes Jahr da, jetzt dieses Jahr. Also Alfsee hat einen Ruf.
Ja, Top-Veranstaltung, kann man nur sagen. Super organisiert. Es gab ja sogar, das habe ich auch jetzt im Nachgang gesehen, da haben mich Leute noch drauf angesprochen, es gab ja einen Livestream sogar. Also du konntest ja live gucken, wir Hobbys da alle rund um den Teich, wollte ich sagen, um den See fahren. Also muss man echt sagen, super Veranstaltung. Das Einzige, was ich noch interessant finde, was wir vielleicht nochmal kurz ansprechen sollten, und das finde ich, das Thema E-Bike wird ja doch immer größer irgendwie gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welchen Sinn hat man darin, mit einem E-Bike ein 24-Stunden-Rennen zu fahren? Da gab es auch verschiedene Teamwerte. Einer, Zweier, Sechser, Achter oder was die da hatten, gab es auch. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Und ich habe auch nachts davon geträumt, wenn das Geräusch von hinten kam. Aber eins muss man sagen, also die Disziplin von allen, eigentlich kann ich nur sagen, also zumindest was mich betraf, die von hinten überholt haben, dass das im Großen und Ganzen echt immer super funktioniert hat. Dass es die meisten haben kurz gesagt, ich komme links, ich komme rechts oder sowas. Es gab immer mal wieder welche, die das nicht konnten, aber da war dann meistens genug Platz, die dann so vorbeigefahren sind, dass man nicht vor Schreck vom Rad fällt, wenn man da als Einzelfahrer rumeiert.
Hast du mal ins Reglement geguckt, ob es da irgendwelche Vorgaben gab bezüglich Leistung, bezüglich Akku, bezüglich Reichweite, bezüglich Akkuwechsel, Nachladen oder so weiter?
Nee, hab ich mich nicht mit beschäftigt. Also deswegen ist das die Frage, also wenn es irgendjemand gibt, E-Biker, der unseren Podcast hört oder sowas, wäre vielleicht mal interessant, wenn der da mitgefahren ist oder so, der dazu vielleicht irgendwie uns mal aufklären kann oder was dazu sagt. Nee, ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Ich habe mir die Frage nur, das war so interessant, weil wir haben immer ein Gesprächsthema gehabt als Einzelfahrer. Es haben alle immer gesagt, ich verstehe das nicht.
Ja, ist ein bisschen weil, schwer weil, nachzuvollziehen. Ne?
Weil die Rampen drücken die dann, also gefühlt, also wenn die Rampen, dann hauen die volle Akkuleistung da rein. Ja, das ist keine Kunst, damit so eine Rampe hochzufahren. Ne? Gut, auf den Ziehstücken, da setzt dann bei denen bei 25 aus. Ja, da müssen manche wahrscheinlich dann mehr reintreten, wenn sie schneller fahren wollen. Aber ja, Also, dass Akku-Bike-Fahren Spaß macht, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich habe diesen Sinn des 24-Stunden-Rennens, das hat sich mir nicht so wirklich erschlossen.
Es geht auch gar nicht um Kritik oder so, ne? Sondern es geht einfach um den Versuch, es zu verstehen, was die Motivation ist, mit dem Motor 24 Stunden im Kreis zu fahren. Ich meine, gut, Le Mans, 24 Stunden von Le Mans, da machen die es mit dem Auto, ne?
Gut, das ist Automotorsport. Ne?
Das ist Automotorsport,
so, genau. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist Bike-Elektrosport, das hat nichts wirklich mit dem reinen Mountainbiken zu tun. Ne? Es ist vielleicht schon wirklich eine andere Sportart wieder, wenn man es.
Naja, gut, wenn gab es eine Einzelfahrerwertung?
Ja, gab es auch. Also zumindest haben sie auch eine Eins auf den Nummern gehabt wie wir, und es gibt auch eine Wertung über Einzelstarter.
Ja, da wird schon interessant, ne? Wenn du da ein Gerät hast mit einem fest verbauten Akku, der ist ja irgendwann mal leer.
Genau, die Frage ist, genau, was für ein Akkumanagement haben die? Also da sicherlich gibt es da auch irgendwelche Reglements. Ich habe mich aber soweit damit jetzt nicht beschäftigt.
Ja, wenn du einen Wechselakku hast, ist es kein Problem. Fährst du die Runde, die du noch schaffst, dann wechselst du auf den vollen Akku, der leere ist dann wieder vollgeladen, wenn der volle leer ist. Keine Ahnung, wie lange das so dauert, die zu laden, und dann wechselst du einfach wieder. Ne? Kannst du immer Leistung fahren. Ich weiß es nicht. Interessanter Ansatz. Ja, Ralf, ich weiß nicht. Für uns wäre das nichts, ne?
Nee. Solange es noch geht, dann lieber treten.
Ralf, dann machen wir erst mit 75 oder so, ne?
Willst du mit 75 schon aufhören, oder was?
Nee, aber Akku-Bike fahren. Aufhören noch nicht, aber da fahre ich dann auch Akku-Bike, glaube ich. Sind ja noch ein paar Jahre.
Na, ich meine, bei der letzten Transalp, die es je gab, da gab es ja auch die E-Bike-Wertung, Thomas, die sind uns da um die Ohren gefahren.
Ja, Mike haben Klu uns auch Konsorten, fast über den Haufen gefahren.
Die konnten auch richtig fahren und die waren auch richtig, richtig schnell.
Ja.
Da kann ich ja noch irgendwo verstehen, okay, wenn du da so eine Etappe hast, 60, 70, 80, 90, keine Ahnung, 100 Kilometer, zwischen 2.000 und 3.000 Höhenmeter, dass da so ein Akku auf Turbomodus nicht durchhält, dass man da gutes Akkumanagement betreiben muss, um dann nicht 5 Kilometer vor Ziel vielleicht dann doch noch selber treten zu müssen, was dann ja schwer ist wahrscheinlich. Ne? Ich bin noch nie ein E-Bike gefahren.
Also treten müssen die ja auch. Also das ist ja
sicher.
Ja. Erstmal ein bisschen treten und dann kann ich mich an Situationen erinnern, wenn Leute, die das richtig oder die vorher schon professionell sogar E-Bike gefahren sind, wie Mike Kluge, dann an den unglaublichsten Stellen, klar, mit Hilfe des E-Bikes berghoch an dir vorbeigefahren sind, die das dann richtig können. Also voller Respekt. Also da ist absolut. Ja nicht, das Treten ist ja dann sogar Nebensache. Das Nebensache, das Beherrschen des Fahrrads, fand ich super beeindruckend. Also ich glaub, das fand ich richtig toll.
Du musst den Drehmoment auch wirklich auf die Strecke kriegen. Also das glaube ich schon, dass das unter bestimmten Bedingungen auch nicht einfach ist. Und ich glaube, also in dem Format Transalp kann ich das vollkommen nachvollziehen, weil meinst, was das einen Bock macht, wenn du dann da die Trails mit da runter schredderst auch. Ne? Also, dass das Spaß macht. Und in dem Format finde ich das vollkommen nachvollziehbar. Ne? Aber genau, da hat sich der Sinn irgendwie für mich im Kontext jetzt zum 24-Stunden-Rennen hat sich mir da nicht so gestellt.
Vielleicht gibt es einen Zuhörer, der oder einen Kommentar zu schreiben kann, dass wir da Einblick kriegen in die Motivation, wie das so abläuft. Also würde mich auf jeden Fall interessieren und soll an dieser Stelle nochmal betonen, keinerlei negativ behaftete Kritik sein, sondern es ist einfach die Neugier, warum macht man das mit dem E-Bike? Ja. Aber Ralf, du hast es eben schon mal gesagt, so ganz unproblematisch ist auch deine Saison bislang nicht verlaufen. Dir ist, ich weiß gar nicht mehr, war es dieses Jahr oder war es noch im letzten Jahr?
Das war im letzten Jahr.
Ist dir was passiert, was du bislang noch nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert hast, aus verschiedenen Gründen, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir drüber reden müssen.
Na gut, ich glaube, das haben schon einige mitgekriegt, dass ich da einen kleinen Knochenbruch hatte. Der ist halt mir passiert. Gerade ging es richtig bergauf, Vorbereitung für die deutschen Meisterschaften im Cyclocross. Und dann meinte ich in einem der letzten Rennen mich mal auf den Bart legen zu müssen. Leider mit hoher Geschwindigkeit und an einer Kante hängen geblieben und somit war der Knochen durch.
So. Ein kleiner Knochen ist ja so ein bisschen übertrieben, ne? Ist eher ein großer Knochen im Körper, ne?
Ja. Er sollte eigentlich stabil sein, aber anscheinend werden die Knochen morscher oder was auch immer. Zumindest hat er dem Sturz nicht standgehalten und somit war ich dann außer Gefecht gesetzt. Die Gespräche mit dem Arzt während der OP, ich hatte nur unten betäubt und ich habe ihm gesagt, in 4 Wochen ist die DM, da muss ich an der Startlinie stehen. Ich konnte, glaube ich, viel reden, er hat höchstwahrscheinlich nur geschmunzelt und sich seinen Teil gedacht. Was ich dann nachher leider auch feststellen musste, dass das wirklich utopisch war, dass man nach 4 Wochen nach dem Knochenbruch wieder richtig motiviert an der Startlinie stehen kann. Aber
klär die Zuhörer mal auf, ich meine, wir wissen es, aber welcher Knochen war es denn?
Der Oberschenkel. Zack, ab, durch.
Ja.
Glatt. Und musste dann halt, weil es ja nicht nur ein Riss oder so, sondern war glatt durch. Musste dann halt auch gleich operiert werden und seitdem habe ich da so ein komisches Stift und ein Schwert drin und eine Schraube drin. Ja, braucht man alles nicht. Vor allem muss ja entweder das Zeug wieder raus oder man muss mit dem komischen Zeug da drin leben.
Ja, wann war das? War das Januar, Februar oder war das noch schon im November? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Nein, das im Dezember. Also das war letztes Dezember Jahr.
Anfang Dezember 14, war das, glaube ich.
14. Dezember habe ich mir den Knochen gebrochen.
Bensheim oder so, ne?
Ja.
War das Bensheim, ja, ne? Ja.
Bensheim? Bei Bayersbronn.
Oder, ja.
Bayersbronn. Da im Schwarzwald.
So, jetzt kennen wir dich ja ganz gut. Bist du operiert worden, hast einen Marknagel gekriegt da. Ist alles wieder stabil. Jetzt mittlerweile. Aber du wärst ja nicht der Ralf, wenn du nicht deine eigenen Heilungsmethoden anwenden würdest und insbesondere, was das Training angeht, auch recht exotisch nach der relativ zeitnah, auch nach der OP schon wieder an der Form gearbeitet hast.
Ja gut, man hatte mir gesagt, dass ein Knochen Belastung braucht. Gut, diese Belastung, damit er wieder stabil wird, dachte ich mir, ja gut, dann kannst du dich auch auf einen Heimtrainer setzen und ein bisschen trainieren. Klar kann man nicht gleich richtig drauftreten, man fängt da sachte an, aber das war das Einzige, was richtig funktioniert hat, weil beim Laufen brauchte ich meine Krücke, das Laufen geht heute noch nicht richtig, ich humpel immer noch und habe da auch dementsprechend noch Schmerzen, aber das Fahrradfahren, da der Körper halt richtig stabil da drauf sitzt, geht das eigentlich recht gut. Die Beine treten ja nur nach unten und brauchen keinen seitlichen Halt. Also daher ging das echt gut. Man hat geguckt, was der Körper so verträgt und dann konnte man eigentlich schon wieder so ein bisschen trainieren. Und so ging das dann weiter, bis ich dann so Verpflichtungen nachgekommen bin, weil ich dummerweise halt mich schon bei Rennen angemeldet habe. Klar braucht man dann nicht erwarten, dass man gleich vorne mitmischt, aber das Fahrradfahren ging ja. Da war eher das Problem der Kopf. Du darfst nicht stürzen, darfst da nicht drauffallen.
War im Februar Andalusien, ne?
Ja, ja.
Also der Bruch war Anfang Dezember und du bist Ende Februar ins Renngeschehen wieder eingestiegen beim Andalusia Bike Race. Und hattest aber da auch so ein bisschen Probleme im Kopf, was so die Fahrtechnik angeht und die Trails, weil wir wissen, wir haben auch darüber berichtet in der Vergangenheit, wir sind ja letztes Jahr auch da gewesen, dass Andalusia Bike Race ein richtig geiles Mountainbike Race ist, aber auch entsprechend technische Trails einiges abfordern. Wie ist es dir da ergangen?
Das war ein ganz großes Problem, weil, wie gesagt, ich durfte nicht stürzen und dann hatten sie auch noch das Problem, dass kurz davor noch eine Überschwemmung war, dann ist ein Tag ausgefallen und die Strecke doch noch glatt war stellenweise oder Matsch noch drauf war und dann haben sie anscheinend Kroatien nachgeeifert und haben eine Strecke ausgesucht, die gespickt war mit dicken, fetten Steinen. Und da kannst du höchstwahrscheinlich jeder, der gut fahren kann, super gut runterfahren. Aber für mich war das vom Kopf her total schwierig, da runterzukommen. Wenn du so ein bisschen Angst im Kopf hast, dann hemmt dich das. Und Angst ist eigentlich eins der schlimmsten Faktoren, die man haben kann, weil dann geht es meistens eher schief, als wenn man locker irgendwo dran geht. Klar kann da auch immer was passieren, aber so ein Angstfaktor ist immer kontraproduktiv.
Und das, die Option Laufen war ja auch keine Alternative.
Für nein, kann ich ja nicht. Ich kann ja, nur fahren. Also Laufen ging ja noch gar nicht. Also daher war das schon richtig schwer für mich. Und dann willst du natürlich auch deinen Paten nicht zu stark enttäuschen, dass er total gelangweilt irgendwo nur auf dich irgendwo immer warten muss. Du trittst dann ja auch so ein bisschen drauf und gehst da vielleicht trotzdem wieder an deine Grenzen. Normalerweise kann ich, wenn ich an der Startlinie stehe, immer so einen Schalter umlegen, Kopf so ein bisschen aus und dann kannst du Vollgas geben. Aber das ist mir total schwer gefallen in
Analyse. Okay, was für eine Strategie hast du entwickelt? Wie hast du versucht, damit klarzukommen? Rennen fahren, aber irgendwo doch die Kontrolle behalten, weil wir wissen aus der Vergangenheit, ab und zu ist der Ralf dann auch mal so im Rennfieber, dann gibt es auch schon mal Kopfheister, ne?
Ja, ich bin definitiv diesmal mehr auf Sicherheit gefahren. Definitiv. Versucht kein Risiko einzugehen. Aber manchmal, wie gesagt, manchmal fährt man schneller, sicher über Passagen rüber, als wenn man langsam rüberholpert. Also daher steht man sich manchmal selber im Weg, aber Gott sei Dank, toi toi toi, hatte ich es soweit ziemlich gut im Griff, dass ich da nicht gestürzt bin.
Okay, es ist nichts passiert. Hast du denn noch irgendwelche Maßnahmen ergriffen, sage ich mal, die im Fall der Fälle dich irgendwie geschützt hätten? Bist du mit irgendwelchen Schützern gefahren oder keine Ahnung, mit dem Airbag, was es da so geben kann? Erzähl mal.
Ja, das ist klar, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir Protektoren besorgt, die mich an der Hüfte und an dem Oberschenkel halt relativ sicher, also schon ein ordentliches Polster, so ein Gummipolster, das hätte sicherlich einiges abgehalten. Aber trotzdem, stürzen will man dann trotzdem nicht drauf. Man weiß, dass man kaum zu Fuß geht.
Also du scheinst ja dann auch Glück gehabt zu haben bei dem Sturz an sich, wenn wir dann nochmal kurz zurückgehen. Da war wirklich nur der Knochen beschädigt, sage ich mal. Da gab es keine Weichteilverletzungen mit Blutergüssen und Schwellungen und Einblutungen und was weiß ich, was da noch alles so an nebensächlichen Verletzungen passiert, sondern es ist tatsächlich alles sauber glücklicherweise gelaufen.
Ja, nicht so ganz. Also da fehlte schon viel Haut und genäht wurde da auch einiges. Das war nicht so, dass da kein, also die haben schon ein bisschen länger gebraucht, bis sie da alles sauber hatten und dann noch halt zusätzliche Schnitte dann noch anlegen konnten, um ihre Nägel und Schrauben reinzubringen.
Und Reha oder sowas, gab es das auch vorher schon oder hast du das hinterher gemacht?
Das habe ich direkt im Anschluss nach dem Krankenhaus, also das war dann, ich war noch paar Tage zu Hause und dann habe ich direkt Reha in Heimatort hier in der Nähe, nicht stationär, sondern wurde eben abgeholt, hingebracht und konnte da halt, ja gut, auch auf dem Heimtrainer sitzen oder das waren ja sogar richtig Maßnahmen, um die Muskulatur wieder in Gang zu bringen. Also das hat ja geholfen. Daher wusste ich auch, dass man auf einen Heimtrainer ruhig was machen darf. Man muss halt ab und zu mal in den Körper reinhören und gucken, was er verträgt und was er nicht verträgt.
Ich habe keine Ahnung, was in so einer Reha passiert. Ich war noch nie ernsthaft verletzt, mal ein Bänderriss oder so, aber ich habe nie eine ernsthafte Reha-Maßnahme machen müssen bislang. Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Was wird da gemacht? Du bist Vollblutsportler und kennst deinen Körper, hast dich schon ausbelastet, wie es kaum ein anderer normaler Nicht-Sportler macht, sage ich mal. Und wenn diese Leute in diese Betreuer da in so Reha-Schuppen, keine Ahnung, die kennen, abgesehen von den Leistungszentren, wo die Profisportler hingehen, aber so hier auf dem Lande, die kennen ja das gar nicht so. Wie gehen die mit dir um? Haben die mit dir Sachen gemacht, wo du gesagt hast, jawohl, ich kann damit arbeiten, das taugt? Oder sagst du, mache ich nicht wieder, da kann ich zu Hause mehr machen?
Nee, würde ich sofort wieder machen. Diese Unterstützung, das Aufpassen, dass man die Übungen auch alle richtig macht, dass die richtigen Muskeln dann auch dementsprechend wieder geschult werden, weil es gab Muskeln, die haben gar nicht mehr so reagiert, wie ich das gekannt habe. Also wenn du das Bein nach links abspreizen willst und das ging einfach nicht, dann ist bei dieser OP, die müssen ja irgendwie auch an den Knochen drankommen, werden ja Muskeln auch auseinandergezogen und das hat den der Muskulatur nicht so gut getan. Und in so einem Reha-Zentrum, da kennen die sich halt gut auf, die haben da Spezialisten und die gucken dann und machen dann auch die richtigen Übungen mit dir. Das war super hilfreich. Klar, so manche Sachen, die sie dann erzählt haben, denke ich mir, da weißt du stellenweise besser Bescheid als die selber. Aber mit angehört habe ich es mir dann auch, weil du der Körper, du hast auch gemerkt, nach so einem, du hast dann dein Trainingsprogramm an den Geräten und danach brauchte der Körper auch sofort eine Pause, Ruhe. Und dann hast du dir dann die Ernährungstipps und alles andere auch noch angehört und das auch für gut befunden, dass du dann eine Pause hattest von den Geräten und dann kam das nächste Koordinationstraining, was sie alles da mit einem gemacht haben. Super. Also kann ich nur jedem empfehlen, mal so.
Sich das Bein zu brechen und in eine Reha zu gehen.
Nein, es gibt ja auch andere Reha, die du bekommen kannst, ohne davor eine große Verletzung zu bekommen.
Gut, jetzt
braucht man nicht
die Verletzung, können wir weglassen. Genau. Anfang Mai haben wir jetzt, oder fast sogar schon Mitte Mai, kann man sagen. Das heißt, es ist jetzt ein halbes Jahr her. Wie geht's dir jetzt?
Ist immer noch, es ist immer noch da. Ich merke das auch. Ich humpel immer noch. Und das Laufen fällt mir immer noch verdammt schwer. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber das ist schon, also wenn ich einkaufen gehe, bin ich immer gerne. Zack, der Einkaufsmarkt ist nicht weit von uns weg, das sind 400, 500 Meter. Aber zur jetzigen Zeit denke ich mir, 500 Meter, ja, kriegst du gut hin, schaffst du noch, aber dass ich da mit großer Freude dran gehe, ist nicht mehr so.
Hat man dir gesagt, dass das ist das normal oder muss man da noch dran arbeiten?
Ich habe jetzt immer noch so Reha-Maßnahmen, das ist T-Rena und ich gehe hier zweimal die Woche ins Physiostudio und mache da Trainingseinheiten, um meine Muskulatur aufzubauen. Ich merke hier auch den Unterschied zwischen beiden Beinen. Das eine tritt 60%, das andere tritt 40%. Das ist irgendwo noch nicht ausgeglichen wieder. Und da soll es ja irgendwann mal wieder hin. Dass beide Beine gleich.
Also auf dem Rad jetzt die Belastung auf den Pedalen sind 60-40.
Genau.
Oh, das ist krass. Ja. Das ist krass. Du bist aber nach dem Andalusia Bike Race ja inzwischen auch schon ein weiteres Rennen gefahren, auch ein Etappenrennen, auch in Spanien auf Ibiza. Die Vuelta Ibiza oder
Vuelta so. Vuelta de Ibiza.
Genau, ja. drei Etappen. Erzähl uns mal was darüber. Das ist auch ein Teamrennen und du bist, glaube ich, mit demselben Partner gefahren wie auch in Andalusien.
Das ist richtig. Martin Steiert ist auch da mein Partner gewesen, der Schweizer. Und wie gesagt, ich wollte ihn auch da wieder nicht enttäuschen. Fahrradfahren ging ja. Und das Gute ist, wir sind zwei Tage vorher angereist und sind dann nochmal gefahren. Und die Trails, die wir dann getestet haben, die waren super einfach. Also, in Anführungsstrichen einfach. Sie waren auch schon anspruchsvoll stellenweise, aber super gut fahrbar, ohne dass man irgendwelche Bedenken haben musste. Das hat mich dann beruhigt. Der erste Tag hat auch super geklappt. Da hatte uns auch nur jemand anders ein bisschen ausgebremst, weil er sich diese Trails nicht getraut hatte. Aber der zweite Tag, da hatte ich hier mit Olaf Nietzsche, der hatte mir dann erzählt, ja, da kommen so ein paar Trails, die da könnte man auch schieben. Und so kam es dann auch. Die Trails waren mit die anspruchsvollsten Trails, die ich je gefahren bin. Also die waren schon heftig.
Wie macht sich das aus? Steil, geröllig, Absatz oder irgendwie, ja, da gibt es ja verschiedene Attribute, die man da anstellen kann. Versuch uns mal zu erklären, was du damit meinst.
Okay, also die Trails, weil man die Strecke ja nicht kennt, also ich kannte sie zumindest nicht, kommen dann unverhofft. Die Trails sind so ausgewaschen, da sind einfach, weiß ich nicht, ob da Hurrikanen durchgefegt sind und alles weggespült, aber manchmal auch fürchterlich tief, und wenn du dann nicht die richtige Linie erwischst, dann fällst du da mit dem Vorderrad rein oder so und kannst gar nicht durchkommen. Und daher war das schon, ja, dann waren sie stellenweise sogar ein bisschen schmierig, wenn es Nordseite war. Das war schon heftig. Also, aber ich will jetzt keinen abschrecken vor Ibiza. Es ist eine traumhafte Insel. Es gibt super traumhafte Trails auf der ganzen Insel, die einfach nur Spaß machen, die flowy sind. Klar, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es können auch, wenn du einmal um eine Kurve fährst, dann kann danach wohl plötzlich alles ganz anders aussehen und sehr anspruchsvoll sein. Aber ich kann nur jedem empfehlen, mal auf Ibiza Mountainbiken zu gehen. Und das Schöne ist, wenn du auf Ibiza bist, ich hatte dann, mein Tretlager war leider, hatte sich in Luft aufgelöst und hatte mir dann für den Tag ein Rennrad geliehen. Und auf Ibiza gibt es so tolle Nebenstraßen, wo absolut nichts los ist. Super Straßenbelag. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Auch die ganze Insel, so vom Sightseeing klasse. Kann ich jedem empfehlen. Macht richtig Spaß. Also auf nach Ibiza.
Das war jetzt dein erster Besuch auf Ibiza und die erste Teilnahme auch bei dem Rennen?
Ja, das ist so. Das war das erste Mal. Und aber ich kann es, wie gesagt, wenn wir das so in Angriff nehmen wollen, ich glaube, da will ich nächstes Jahr wieder hinfahren. Das hat einfach Spaß gemacht.
Also Thomas und mich hast du schon hooked. Also wir sind am Haken.
das ist schön. Ja, gut, dann werde ich sicherlich auch nächstes Jahr gucken, ob ich da mitkomme. Ja, das wäre schön. Weil klar, es gibt
der so. Der Olaf hatte ja schon so viel davon erzählt. Der ist ja auch begeistert. Olaf Nietzsche, ne? Ist ja schon, ich glaube, der ist fast jede Austragung dieses Rennens gefahren oder sowas.
Ja, der ist ganz oft da. Ja, hat er mir auch erzählt. Und dieses Jahr ist er im Zweierteam, Vater und Sohn, gefahren. Fand ich super interessant, dass es sowas gibt. Das ist spannend, ey. Echt klasse. Und der hat auch super performt da. Also, die sind Zweite geworden. Klasse. Hut ab.
Ja, es hört sich auf jeden Fall richtig spannend an.
Gut, das Einzige, was ich sagen muss, durch mein Defizit an Training waren die Anstiege doch so steil, als ich dachte, das sind ja fast 50%. Nein, das nicht, aber die waren schon steil, da musste ich schon arg kämpfen, da hoch.
Abschließend was zu den drei Etappen, Länge, Charakter, Dauer, Höhenmeter, kannst du da noch was zu sagen?
Ja, gut. Defizite von mir. Ersten zwei Tage komplett abgeschossen. Dritten Tag ging fast nichts mehr. Ja, wenn du die ersten zwei Tage voll überziehst, dann kannst du im dritten Tag nicht mehr richtig treten. Also das, da haben uns dann viele, viele, viele überholt.
Sind wir denn da eher so bei Etappenlängen von 30 Kilometern oder bei 130 Kilometern?
Nein, die waren gar nicht so lang. Aber dafür waren sie steil. Also der zweite Tag hatte 86 Kilometer, der erste Tag hatte auch knapp an der 80 und der dritte dann war kürzer mit irgendwas um 60. Aber genau weiß ich nicht, also guckt lieber in den Ausschreibungen nach, aber so den Dreh waren die drei Etappen.
Okay, was steht als nächstes an?
Als nächstes steht für mich an, erstmal wieder weiter gesund werden, also dass ich wirklich einen Gesundheitszustand erreiche, der wieder bei 100% ist. Was steht an? Ja, mal ein Rennen, wo wo alles smooth läuft. Ich bin ja Kellerwald auch noch gefahren. Und normalerweise eine Strecke, da kannst du einfach durchballern, aber dies Jahr war, boah, das, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon schlammige Tage da gehabt, aber dies Jahr war es so glitschig, da muss man mal in den Ergebnislisten gucken. Ich glaube, so viele Did Not Finish da habe ich noch nie gesehen. Die, das ist so unglaublich. Da hat ja 30% hat nicht das Ziel erreicht. Nicht wegen Defekten.
Ich glaube, da ist Kellerwald berühmt berüchtigt für, ne, dass die Bedingungen da doch eher schwieriger Natur sind, wetterbedingt.
Ja, aber da, wo der Schnee lag und da auch matschig war, da ging das einfach. Aber dies Jahr hat dein Hinterrad in der linken Spur gestanden und dein Vorderrad in der rechten Spur und umgekehrt. Und boah, nee, das war schon heftig. Und dabei ist es so ein schönes Rennen, die geben sich so eine Mühe da. Ich finde das so klasse. Das, da freue ich mich jedes Mal. Da gibt es ja diese großen Brotlaibe, die du da kriegst. Da freuen wir uns jedes Mal drauf, dass du da so herzlich aufgenommen bist von dem ganzen Ort. Das ist ja ein kleiner Ort, dieser Gelserberg. Aber die machen das so klasse. Ich weiß gar nicht, wie die Leute so motivieren können. Hut ab. Achso, wir waren stehen geblieben, was noch so anliegt. Ja, jetzt kommt Rallye de Romagna, kommt.
Ja, da sehen wir uns, ne?
Gerne fahren.
Da sehen wir uns. Da berichten wir dann später drüber, genau.
Die Alpentour-Trophäe noch.
Und ja, da sehen wir uns auch. Bevor wir den Podcast beschließen, an dieser Stelle sei noch der Hinweis erlaubt. Wir haben vor einiger Zeit mit dem Ronny Stabs und dem Markus Kaiser einen Podcast aufgenommen. Thema war Steps for Children, die gemeinnützige Organisation, die sich für Kinder in unter anderem Namibia einsetzt und da Hilfsangebote schafft. Da gibt es ganz aktuell eine Aktion, die unterstützenswert ist auf jeden Fall und die auch einen direkten Bezug zum Radsport hat, die auch, so wurde es reflektiert, unter anderem in Teilen daher kommt, weil dieser Podcast, den wir damals gemacht haben, gut angenommen worden ist und auch innerhalb der Organisation für Begeisterung gesorgt hat, sodass jetzt eine Spendenaktion läuft, Laufräder für Namibia. Das bedeutet, man kann jetzt spenden für Laufräder, die dann in Namibia bei den entsprechenden Heimen besorgt werden und hingestellt werden, damit die Kinder dort Laufrad fahren lernen. Es geht nicht darum, Laufräder oder Sachspenden zu machen, sondern es geht ganz klar darum, dass zweckgebunden Gelder gespendet werden und diese Laufräder werden vor Ort von ortsansässigen Firmen dann bezogen und zur Verfügung gestellt. Das hat den einfachen Hintergrund, man hat das früher schon mal anders gemacht und Laufräder oder Fahrradteile, Fahrräder hingebracht, aber wenn dann ein Defekt entsteht, ist es vor Ort häufig mit den vorhandenen Mitteln nicht reparierbar. Deswegen greift man jetzt auf Dinge zurück, die es auch vor Ort gibt, die dann im Fall der Fälle auch repariert werden können. Und hier der Aufruf nochmal, wer sich berufen fühlt, Steps for Children zu unterstützen, der kann das gerne im Rahmen dieser Laufradaktion, aber auch sonst im Allgemeinen tun. Wir bedanken uns dafür und wir bedanken uns auch dafür, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Schreibt uns Kommentare, gebt uns Likes und spendet für Steps for Children. Vielen Dank. Und ihr beide, vielen Dank für euch. Macht's gut.
Also, tschüss.
Ciao, ciao.
Danke, dass ihr jede Folge wieder mit uns auf die Reise geht. Zwischen Alltag, Arbeit, Familie und den vielen Kilometern da draußen bedeutet uns eure Treue mehr, als ihr denkt. Bleibt im Sattel, genießt den Kaffee und passt auf euch auf. Bis zur nächsten Ausfahrt bei Coffee und Chainrings.